Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Andreas Anton und wir tauchen ab in den großen Vorstellungsraum des Universums, wo sich ja inzwischen viele Wissenschaftler durchaus Formen des Lebens vorstellen können, falls es da Wasser geben sollte oder eine geeignete Atmosphäre. Aber während sich diese Vorstellungen bestenfalls im Bereich von Mikroorganismen bewegen, legt der Soziologe Andreas Anton eine ordentliche Schippe drauf. Wir sind nicht allein, meint er, vermutet intelligentes Leben im All und dass wir den Außerirdischen irgendwann auch begegnen werden. Guten Morgen, Herr Anton.
Schönen guten Morgen.
So eine plötzliche Begegnung mit einem Außerirdischen, haben Sie da für sich persönlich eine Reaktion vorbereitet oder eine Begrüßung?
Naja, also sollte tatsächlich zu meinen Lebzeiten ein Erstkontakt mit einer außerirdischen Zivilisation stattfinden und ich vielleicht auch gefragt werden, was denn jetzt zu tun ist, würde ich doch sehr stark dafür plädieren, sich zunächst einmal passiv, zurückhaltend zu verhalten, also schlicht und ergreifend gar nichts zu tun, denn vorschnelle Reaktionen könnten schnell zu Missverständnissen führen und vielleicht auch eine ungute Dynamik in Gang setzen. Deswegen wäre meine Empfehlung, zunächst einmal gar nichts zu tun, zu beobachten, wie verhalten sie sich und dann eben zu überlegen, wie reagieren wir.
Aber man ist da wahrscheinlich ziemlich schreckerstarrt im ersten Moment, ganz schlicht.
So ist es. Und deswegen
guten Tag sagen, oder wie?
Ja, naja, also deswegen plädieren mein Kollege Michael Schetsche und ich ja auch dafür, dass man sich eben jetzt einmal ganz grundlegend Gedanken darüber macht, wie könnten wir uns verhalten, wenn eines Tages tatsächlich so ein Fall eintreten sollte.
Ob wir allein sind im großen Weltenraum, die Frage beschäftigt Wissenschaftler, Philosophen und Künstler eigentlich von Beginn an. Unser Gast Andreas Anton ist überzeugt davon, dass wir nicht allein sind, vermutet irgendwo, irgendwie, irgendwas an intelligentem Leben und dass wir uns deshalb auf die Begegnung mit Außerirdischen vorbereiten sollten. Ein Gedankenexperiment, so der Untertitel seines Buches, gemeinsam verfasst mit Michael Schetsche. Und Sie lehnen sich ja schon sehr weit nach vorne, sehr weit aus dem Fenster, Herr Anton, wenn der Titel des Buches lautet Sie sind da, Präsens, Sie sind da. Ja, wo sind Sie denn?
Ja, also der Titel ist natürlich ein bisschen plakativ. Mit so einem Titel möchte man ja auch Aufmerksamkeit erzeugen, aber Sie haben es ja schon angesprochen. Darunter steht dann ein Gedankenexperiment. Und das ist eben genau das, was wir tun in dem Buch. Wir gehen also in verschiedenen Szenarien davon aus, Sie sind da. Ein Erstkontakt hat in irgendeiner Form stattgefunden. Und wir stellen uns dann eben die Frage, wie würden wir Menschen darauf reagieren, wenn so etwas eines Tages tatsächlich passieren würde?
Moment, ein Schritt zurück. Erstkontakt hat schon stattgefunden. Wo sind Sie denn?
Naja, also wir gehen, wie gesagt, in diesen Szenarien eben davon aus, dass ein Erstkontakt stattfindet, entweder dadurch, dass wir ein Signal, ein außerirdisches Signal empfangen haben oder dadurch, dass wir bei einer Forschungsmission beispielsweise auf dem Mond etwas finden, ein Objekt finden, was außerirdischen Ursprungs ist oder in der Form, dass etwas tatsächlich landet bei uns auf der Erde, ein außerirdisches Raumschiff. Das sind so verschiedene Szenarien, die wir analysieren, bei denen sie da sind bzw. gekommen sind. Und wie gesagt, uns geht es dann darum, wie fallen in diesen verschiedenen Szenarien die Reaktion von uns Menschen aus.
Und so Licht- oder Tonsignale, so habe ich es gelesen, wären für uns noch relativ sicher. Die kommen nämlich von sehr weit her. Da ist noch nichts zu befürchten, oder?
Genau, das würde eben davon abhängen, wie genau diese Signale beschaffen sind. Also Sie haben es schon angesprochen, wie lange waren die denn unterwegs? Es wäre natürlich was völlig anderes, wenn wir ein Signal empfangen würden von, sagen wir, was 30 Jahre lang unterwegs war oder ein Signal, was meinetwegen 1000 Jahre lang unterwegs war. Also bei einem Signal, was gewissermaßen aus der unserer kosmischen Nachbarschaft kommen würde, was also von gar nicht so weit hergekommen wäre, da wäre es natürlich klar, es gibt in unserer unmittelbaren Nähe eine außerirdische Zivilisation. Wir könnten vielleicht sogar mit dieser in Kontakt treten. Was völlig anderes wäre es eben, wenn dieses Signal sehr, sehr lange unterwegs gewesen wäre und sich dann eben auch die Frage stellt, ob diese Zivilisation überhaupt noch existiert aktuell.
Also mir ist jetzt schon schwindelig, denn das kommt alles von sehr weit her. Andererseits, Sie sagen Artefakte, also, also praktisch nicht Menschen, sondern außerirdischen gemachte Gegenstände, die man irgendwie dann findet. Naja, also menschliche Gegenstände und menschliche Signale, die sausen ja schon durchs Weltall. In der Somne gibt es die Arie der Königin der Nacht, falls Außerirdische mal unsere Kultur kennenlernen wollen. Das gibt's ja alles wirklich. Ich frage mich auch ganz banal, Herr Anton, wie stellen Sie sich Außerirdische eigentlich vor? Kleine grüne Männchen werden das ja wahrscheinlich nicht sein.
Nein, das werden es wahrscheinlich nicht sein. Also man muss, wenn man über Außerirdische nachdenkt, glaube ich, sich so gut wie möglich entfernen von, also wir nennen das immer anthropozentrische Vorannahmen, also von Annahmen, die eben sehr stark verbunden sind mit unserer menschlichen Existenz hier auf der Erde. Tatsächliche außerirdische Zivilisation, sollte es sie denn geben, könnten wirklich völlig anders beschaffen sein, völlig anders aussehen, völlig anders funktionieren als alles, was wir hier von der Erde kennen. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht eben auch gewisse Prozesse durchlaufen haben, die auch für uns hier gelten. Natürlich vor allem die Evolutionstheorie und dann auch eine technologische Entwicklung. Trotzdem bin ich der Meinung, könnten die Außerirdischen, sollte es sie wirklich geben, sehr, sehr fremdartig sein, völlig anders als alles, was wir kennen von der Erde.
Wir nehmen das jetzt mal für gesetzt. Die kommen hier an, auf der Erde. Dann wären sie uns ja, wie immer sie aussehen, wie immer sie sich verhalten, technologisch weit überlegen. Denn sie kämen ja von unglaublich weiten Entfernungen aus anderen Universen und wir könnten hier landen. Also das können wir ja technisch alles selber nicht. Wie stehen dann unsere Chancen, wenn die kommen?
Genau so ist es. Also wenn wir jetzt beispielsweise dieses Szenario nehmen, wir finden ein Objekt, sagen wir auf dem Mond oder auch auf dem Mars. Oder das andere Szenario, etwas fliegt direkt hierher, landet bei uns auf der Erde. Dann wäre unmittelbar klar, wir haben es hier mit einer außerirdischen Zivilisation zu tun, die der unseren technologisch weit überlegen ist. Denn wir können Stand heute so etwas nicht. Und deswegen habe ich eingangs auch betont, sollten wir bei einem solchen Ereignis vielleicht erst einmal passiv, zurückhaltend sein, erst einmal beobachten, was tun sie denn? Denn die Gefahr besteht eben darin, dass wenn man vorschnell reagiert, dass dann die Außerirdischen wiederum auf uns reagieren, Missverständnisse entstehen, das vielleicht auch als feindselig auffassen und dann eben eine negative Dynamik in Gang kommt.
Das ist ja sozusagen eine Drehung im Kopf und im Blickwinkel, wenn man drüber nachdenkt. So im Sinne des alten Lichtenberg, der Aphoristiker des 18. Jahrhunderts, der hat auch gern die Perspektive gewechselt und meinte, der Amerikaner, der Kolumbus zuerst entdeckte, der machte eine böse Entdeckung. Wenn die wirklich hier ankämen, welche Entdeckung machten sie von uns?
Ja, genau. Also das, was Sie ansprechen, das ist auch was, was wir uns überlegt haben. Womit könnte man ein solches Ereignis denn vergleichen? Und was ja relativ naheliegend ist, ist einen solchen Erstkontakt zu vergleichen mit Erstkontakten zwischen verschiedenen menschlichen Kulturen in unserer Geschichte. Und da zeigt sich eines. Also ganz häufig, nicht immer, aber ganz häufig war es so, dass die entdeckte Kultur darunter sehr zu leiden hatte. Also man spricht da in der Forschung von sogenannten asymmetrischen Kulturkontakten. Also immer wenn zwei Kulturen, das ist jetzt nicht wertend gemeint, unterschiedlichen Entwicklungsniveaus aufeinandertreffen, hat meistens die entdeckte Kultur den Kürzeren gezogen.
Vulgo, es wäre saugefährlich. Nun sagen Sie andererseits eben so provokant, Sie sind schon da. Also wenn das der Fall sein sollte. Herr Anton, ganz naiv, warum haben Sie sich dann bislang noch nicht gemeldet?
Ja, dafür kann es viele Gründe geben. Vielleicht haben sie uns zum einen noch gar nicht entdeckt. Vielleicht haben sie uns aber auch schon entdeckt, uns beobachtet und sind zu dem Ergebnis gekommen, vielleicht sollten wir die lieber noch eine Weile in Ruhe lassen, so wie wir das vielleicht auch mit irgendwelchen bedrohten Tierarten tun.
Wir wären also dann ihr Zoo.
Ja, genau. So könnte man das sagen. Oder sie haben vielleicht eine Art Schutzgebiet um uns herum eingerichtet. Nein, aber Spaß beiseite. Das sind durchaus Überlegungen, die ernst zu nehmen sind. Also eine hochentwickelte außerirdische Zivilisation hat vielleicht auch im Umgang mit anderen Zivilisationen gewisse Regeln, gewisse Umgangsformen entwickelt. Und dazu gehört vielleicht, dass man die zunächst mal in Ruhe lässt.
Andreas Anton, Soziologe und Fachmann für Außerirdische. Er arbeitet am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Und Sie erforschen Außerirdische, Herr Anton, mit wissenschaftlichem Anspruch.
Ja.
Was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie könnten Außerirdische sein, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass es sie gibt, und vor allem, wir sind ja Soziologen, mein Kollege und ich, beschäftigen wir uns mit der Frage, was es für uns Menschen bedeuten würde, wenn wir in einen Kontakt mit Außerirdischen treten würden. Und dabei, das ist natürlich zwangsläufig teilweise spekulativ, denn wir wissen ja heute noch nicht mal, ob es Außerirdische gibt, aber wir versuchen uns eben bei unseren Überlegungen so gut wie möglich auf dem Boden der Wissenschaftlichkeit zu bewegen.
Nun ist die Nachrichtenlage von Seiten der Außerirdischen sehr übersichtlich, das Fach ein bisschen schwer zu etablieren. Welche Reaktionen begegnen Ihnen eigentlich, wenn Sie von Ihrer Arbeit erzählen?
Ja, also es gibt da sehr unterschiedliche Reaktionen. Zum einen sehr positive, sehr offene, sehr neugierige Reaktionen. Aber zum anderen werden wir schon auch immer wieder konfrontiert mit dem Vorwurf, das ist doch irgendwie unsinnig, was ihr da tut. Wir haben doch im Moment so viele irdische Probleme. Warum beschäftigt ihr euch mit sowas? Und auch der Vorwurf, dass das doch etwas unseriös sei, was wir da tun.
Vulgo, der spinnt.
Das hat man uns jetzt noch nicht direkt gesagt, aber naja, das schwingt manchmal im Subtext mit.
Nun ist ja Rumspinnen oft genug der Anfang echter Erkenntnis. Trotzdem sind Sie ja nicht eigentlich vom Fach, Sie sind kein Astrophysiker, sondern Sie sind von Haus aus Soziologe. Ich dachte, macht Sie das möglicherweise hemmungsloser?
Nein, der Hintergrund ist eben der, dass mein Kollege und ich, beide übrigens Science-Fiction-Fans, und wir interessieren uns eben schon seit vielen, vielen Jahren für dieses Thema Außerirdische und sind dann eben mal den Schritt gegangen, uns zu überlegen, also wenn man das alles ernst nimmt, was die Astronomie, Astrophysik zu diesem Thema sagt, dann ist es doch eben durchaus wahrscheinlich, dass es außerirdisches Leben und vielleicht auch intelligentes außerirdisches Leben gibt. Und wenn wir davon Kenntnis erhalten, da kommt ja dann tatsächlich die Soziologie ins Spiel, also da ist dann soziologische Kompetenz gefragt oder gefordert, denn dann geht es ja um die Frage, was würden wir Menschen denn dann tun, wie würden wir damit umgehen?
Und auch zum Beispiel, wer spricht für uns, wer setzt sich für uns ein, wer verteidigt uns und so, haben Sie dafür auch so Lösungsansätze entwickelt?
Nein, wir haben noch keine konkreten Lösungsansätze dafür entwickelt, aber wir fordern eben, dass die Menschen das tun sollten. Also, dass gewissermaßen Richtlinien, Protokolle entwickelt werden sollten. Was ist denn zu tun, wenn der Fall der Fälle tatsächlich eines Tages eintritt? Eben auch, um dann ein Chaos zu verhindern, dass niemand richtig weiß, was passiert denn jetzt, was haben wir jetzt zu tun, wer spricht, wer unternimmt was. Und damit so ein Prozess dann strukturiert ablaufen würde, fordern wir eben, dass wir uns jetzt schon mal ganz grundsätzlich Gedanken darüber machen sollten, was wäre, wenn, was könnten wir tun?
Also im Grunde ein Katastrophenplan.
Ein Katastrophenplan, das könnte man so sagen. Ein Krisen- oder Katastrophenplan, ja.
Nun ist diese Katastrophe ja doch zeitlich und räumlich aller Wahrscheinlichkeit nach sehr weit entfernt. Ein Grund, weshalb niemand so recht in den Schutz vor ihr investieren will. Herr Anton, gibt es eigentlich irgendetwas an Ihrer Arbeit und an Ihren Überlegungen, das uns jetzt und hier auf der Erde irgendwie weiterhelfen kann?
Naja, zunächst mal zu dem ersten Punkt. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das ist. Das könnte theoretisch morgen passieren, es könnte aber auch nie stattfinden. Nun ist es aber so, wenn man sich Gedanken macht über ein potenzielles zukünftiges Risiko, dann ist es wichtig, sich zwei Faktoren darüber nachzudenken. Das eine ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist, dass das eintritt. Und das andere sind dann die möglichen Folgen. Und jetzt bei einem Kontakt mit Außerirdischen können wir zugegebenermaßen nicht sagen, wie wahrscheinlich ist es. Was wir aber sagen können, ist, dass die Folgen massiv sein könnten. Und das rechtfertigt unserer Meinung nach die Forderung, sich darüber Gedanken zu machen. Und was uns das aktuell bringen würde, ist natürlich, dass wir das wäre ja ein Projekt, wo klar wäre, hier müssen wir alle zusammenarbeiten. Wir müssen hier als Menschheit eine gemeinsame Linie finden. Egal, ob jetzt wir gerade vielleicht in anderen Bereichen Konflikte haben oder nicht. Hier ist jetzt ein Thema, das betrifft uns als ganze Menschheit und hier müssen wir uns jetzt mal zusammenraufen und uns was überlegen.
Haben Sie ein, ich sag mal, Lieblingsszenario, was Sie uns ganz knapp und möglichst konkret skizzieren könnten?
Ja, mein Lieblingsszenario würde tatsächlich darin bestehen, dass wir ein Signal empfangen von einer außerirdischen Intelligenz. Denn das wäre auch ja das Szenario, was die geringsten Konsequenzen oder Folgen hätte. Wir wüssten damit, wir sind nicht alleine. Es gibt andere außerirdische Zivilisationen. Aber das Bedrohungspotenzial eines solchen Szenarios ist im Vergleich zu anderen eher gering. Deswegen würde ich mir tatsächlich dieses wünschen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie lesen gern Science Fiction. Ich habe gestern noch mal nachgeschlagen. Im Science Fiction sind 9 von 10 Außerirdischen unfreundlich gesinnt.
Ja, so ist es.
Und man sollte sich in Acht nehmen. Nun ist das ja, ich sag mal, ein schwebendes Lebensthema, was Sie beschäftigt. Sie können weder beweisen, dass Ihre Thesen stimmen, noch können, und das ist das Spannende, andere sie definitiv widerlegen. Macht Ihnen das besonderen Spaß, so zwischen allen Stühlen zu sitzen?
Naja, manchmal macht es schon Spaß, weil es hat ja für viele auch etwas Provozierendes. Wie gesagt, wir werden dann auch immer mal wieder konfrontiert mit dem Vorwurf, das ist doch unsinnig oder unseriös. Auf der anderen Seite ist es eben ein sehr, sehr spannendes Thema und ist, wenn man es ernst nimmt, durchaus auch ein existenzielles Thema für die Menschheit. Und mein Kollege und ich sagen immer so etwas scherzhaft, Exosoziologie kennt heute eigentlich niemand, aber wenn der Fall der Fälle eines Tages tatsächlich eintrifft, dann sind wir gefragt und dann ist die Exosoziologie plötzlich in aller Munde.
Das habe ich schon verstanden. Das haben Sie uns jetzt mehrfach skizziert. Aber können Sie Verständnis für die Haltung aufbringen, die sagt, naja, also wenn ich mir anschaue, was wir auf der Erde gerade derzeit alles zu tun haben, Kriege, Viren, Spionage, alles Mögliche, dann sollten wir doch unsere Kräfte und unser Geld vielleicht doch erstmal hier konzentrieren?
Ja, dafür habe ich durchaus Verständnis.
Das beruhigt mich.
Da habe ich absolutes Verständnis dafür. Ich möchte aber gleichwohl sagen, das, was wir fordern, nämlich, dass sich eine Fachgruppe, ein Gremium, also ein paar Experten für einen begrenzten Zeitraum zusammensetzt und hier mal einige Konzepte entwickelt, das würde erstens nicht viel kosten und zweitens könnte es aber dann im Fall der Fälle sich als sehr, sehr wichtig erweisen. Das heißt, eine Investition, die nicht allzu viele Ressourcen beansprucht, die aber dann im Fall der Fälle sich als sehr, sehr hilfreich und nützlich erweisen könnte.
Herr Anton, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen oft ein Satz begegnet wie, der hat als kleiner Junge einfach zu viel Science-Fiction gelesen. Haben Sie?
Ja, ich habe als kleiner Junge tatsächlich viel Science-Fiction gelesen und tue es auch heute noch. Ich bin bekennender Science-Fiction-Fan, ja.
Es erstaunt ja mit dem Kopf im Universum, aber erdverbunden lebend in Trossingen und irgendwie immer schon oder immer weiter oder wie war das?
Ja, also Trossingen ist meine Heimatstadt. Ich bin zwar nicht in Trossingen geboren, Trossingen hat kein Krankenhaus, aber ich bin in Trossingen aufgewachsen, dort zur Schule gegangen, Abitur gemacht. Dann habe ich in Freiburg studiert, habe dort auch über 10 Jahre lang gelebt. Aber jetzt hat es mich wieder zurückverschlagen nach Trossingen und dort lebe ich heute mit meiner Familie.
Und Sie pendeln nach Freiburg, damit Sie Trossingen nicht verlassen müssen?
Ich pendel nach Freiburg. Dass wir zurückgezogen sind nach Trossingen, hat auch schlicht und ergreifend den Grund, dass Freiburg inzwischen eine sehr, sehr teure Stadt ist. Wir haben 2 Kinder und einen Hund. Und wissen Sie, wenn man ein bisschen Platz möchte und vielleicht auch einen Garten, dann ist das hier in Freiburg inzwischen sehr, sehr teuer leider.
16.000 Einwohner und die Hochburg der Mundharmonika-Herstellung. Was ist so toll, Herr Anton, an Trossingen, dass man da eigentlich nie weg möchte?
Ja, also Trossingen bezeichnet sich, die Trossinger bezeichnen ihre Heimatstadt stolz als Musikstadt und das auch nicht zu Unrecht, denn Trossingen verfügt über wirklich eine Vielzahl von musikalischen Bildungseinrichtungen. Also wir haben eine staatliche Hochschule für Musik in Trossingen, wir haben eine musikalische Bundesakademie in Trossingen und weitere Einrichtungen. Also das heißt, musikalisch ist einiges geboten in Trossingen und deswegen kann man das auch zu Recht als Musikstadt bezeichnen und gleichzeitig also vor allem diese Hochschule mit ihren Studenten sorgt dafür, dass Trossingen, obwohl es ja eine schwäbische Kleinstadt ist, durchaus auch ein weltoffenes, internationales Flair hat. Und diese Mischung, die finde ich sehr angenehm und deswegen fühle ich mich dort auch sehr wohl.
Und schön ist es auch.
Schön ist es auch. Es gibt schönere Städte, aber Trossingen hat so seinen ganz eigenen Charme.
Okay, der örtliche Tourismusverein hat es gehört. Herr Anton, Sie sagten Musikstadt. Spielt Musik auch in Ihrem Leben eine Rolle?
Ja, Musik spielt auch in meinem Leben eine große Rolle. Also ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern spielen beide auch Instrumente. Mein Bruder hat das tatsächlich auch zu seinem Beruf gemacht. Ist also Professor an der Musikhochschule in Trossingen, ist Jazz-Saxophonist. ist. Ich selbst habe Schlagzeug spielen gelernt, habe mir auch eine Zeit lang überlegt, das zu studieren, habe mich dann aber doch für etwas anderes entschieden. Aber ich spiele heute noch hobbymäßig Schlagzeug und zwar in einer Metalband.
Oh, das ist mal nicht zu überhören. Das ist das lauteste Instrument zum Draufhauen überhaupt. Hat sie das zum Schlagzeug gezogen, dass man sich da so richtig mit Händen und Füßen ja wirklich austoben kann?
Ja, durchaus. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Und mir war irgendwie schon als Kind klar, das ist das Instrument, das ich lernen möchte. Und das, was Sie angesprochen haben, das war, glaube ich, auch ein Grund dafür. Man kann da eben einfach so richtig Dampf ablassen und draufhauen.
Ja, man kann aber auch so leise spielen, dass man es eigentlich nur sieht und nicht hört.
Ja, es ist also ein faszinierendes Instrument.
Ja. Im Orchester sind die Schlagzeuger die Gewürzköche, sagte mein guter Freund von mir. Aber war schon mir als Kind klar, das ist mein Instrument. Sind Sie so mit dem Kochtopf erstmal losgezogen und haben drauf getrommelt?
Ja, also mit Kochtöpfen und mit kleinen Kindertrommeln. Irgendwann gab es dann die erste Snare, also die erste richtige Trommel. Und dann mit 8 Jahren, glaube ich, habe ich das erste vollständige Set, wie man ja sagt, also das vollständige Schlagzeug bekommen und ich habe immer nebenher in Bands gespielt, habe also jetzt das nicht versucht, irgendwie professionell zu betreiben, aber als Hobby war mir das immer sehr, sehr wichtig.
Eine Kindheit behütet in einer kleinen schwäbischen Stadt mit viel Science-Fiction-Büchern, mit einem Schlagzeug. Wie findet man denn da beruflich zu seinem Lebensthema außerirdische Verschwörungstheorien, Okkultes, wie hat sie das erwischt?
Daran sind meine Großeltern schuld.
Oh.
Also mein Großvater mütterlicherseits, Herbert Walz, war Schriftsteller. Und meine Großeltern waren sehr neugierige, sehr offene, sehr belesene Menschen und vor allem sehr begeisterungsfähige Menschen. Und durch meine Großeltern bin ich eigentlich zum ersten Mal in Kontakt geraten mit diesen Themen, grenzwissenschaftliche Forschung und so weiter. Und sie haben mir auch erzählt, dass es in Freiburg dieses Institut für Grenzgebiete gibt, gegründet von dem Hans Bender. Und ich habe dann eben die Bücher von Bender gelesen und andere Bücher zu diesem Thema und war sehr, sehr fasziniert davon.
Der ist nicht unumstritten. Das Institut ist ein privates, arbeitet aber mit der Uni ganz seriös zusammen, ne?
Ja. Also wir sind ein privates Institut, arbeiten aber nicht nur mit der Uni Freiburg, sondern mit vielen anderen Forschungseinrichtungen zusammen und haben übrigens dieses Jahr den 70. Geburtstag des Instituts, gibt es seit 1950.
Und Sie waren als Praktikant, wenn ich das richtig weiß, in der 10. Klasse da. Wie sucht man sich ein Praktikum oder warum sucht man sich ein Praktikum bei einem doch grenzläufigen Institut?
Ja, also wie gesagt, durch die meine Großeltern war ich
eben... Die haben Sie hingeschickt.
Die haben mich nicht hingeschickt, aber dadurch wusste ich eben, dass es dieses Institut gibt, war unheimlich fasziniert von den Themen, die dort beforscht werden. Und dann stellte sich eben die Frage, wo ich mein Berufspraktikum machen möchte in der 10. oder 11., ich weiß nicht mehr genau, Klasse. Und da habe ich natürlich zunächst mal drüber nachgedacht, was kann man in Trossing und Umgebung so machen, was wäre denn da interessant. Und dann war es aber die Idee meines Vaters, dafür bin ich heute noch dankbar, dass er auf die gekommen ist, ja, du interessierst dich doch für diese Grenzwissenschaften. Möchtest du nicht fragen, ob man in Freiburg in diesem Institut ein Praktikum machen könnte? Und das habe ich dann getan, habe dort das Praktikum gemacht und das war tatsächlich eine wegweisende, eine weichenstellende Entscheidung.
Andreas Anton ist zu Gast. Er arbeitet am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Man hat sich da im weitesten Sinne dem schwer Erklärbaren, sag ich mal, verschrieben. Welche Themen begegnen Ihnen denn da noch?
Ja, also das Institut ist eine große Forschungseinrichtung. Wir haben ungefähr 20 wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut, die sich ganz unterschiedlichen Themen widmen und auch ganz unterschiedliche Disziplinen haben. Also viele Psychologen. Ich selbst arbeite in einem Forschungsbereich, wo Soziologen arbeiten hauptsächlich. Und wir beschäftigen uns eben mit der Frage, wie so der gesellschaftliche Umgang ist mit solchen sogenannten paranormalen Themen. Dazu gehört eben auch beispielsweise die Frage, wie häufig erleben Menschen denn sowas? Wie deuten sie das? Was spielt das für eine Rolle dann in ihrem Leben? Bis hin aber auch zu Fragen, wie werden solche Themen denn verarbeitet in Büchern, Filmen, Fernsehserien? Und da gibt es unglaublich viel Material.
Das heißt aber auch, da kommen Leute vorbei und sagen, ich habe parapsychologische Fähigkeiten oder mein Tisch schwebt oder solche Dinge tatsächlich?
Ja, also angegliedert an das Institut ist auch eine psychologische Beratungsstelle, da arbeiten Psychologen. Und das ist eben ja tatsächlich eine Einrichtung, an die sich Menschen wenden können, die solche außergewöhnlichen Erfahrungen machen und dort dann kompetenten Rat erhalten.
Kompetenter Berat. Ich musste bei der Vorbereitung unseres Gesprächs an den Kriminalbiologen Marc Benecke denken, der sich auch für solche parapsychologischen Phänomene interessiert. Ja. Menschen, die davon erzählen, völlig unvoreingenommen begegnet, aber dann doch in aller Regel aufdeckt, dass die vermeintliche Selbstentzündung auf entflammbare Kleidung zurückzuführen ist oder der tragische Tod eines Babys auf Dämpfe, die einer defekten Steckdose entspringen. Also ganz irdisch naturwissenschaftliche Erklärungen findet für das Jenseits.
Ja. Ja, der Herr Benecke ist sehr interessiert an diesen Themen. Er war übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit auch bei uns am Institut und hat dort einen Vortrag gehalten. Und der Herr Benecke geht im besten Sinne skeptisch an die Phänomene heran. Das tun wir auch. Das bedeutet unvoreingenommen, ergebnisoffen, dass man also nicht von vornherein sagt, das kann es gar nicht geben, das ist unmöglich, aber eben auch nicht sagt, das wird es auf jeden Fall geben, sondern eben dann entsprechende Untersuchungen durchführt und sich anschaut, was ergeben die Daten.
Sie haben auch mit Verschwörungstheorien zu tun. Die haben ja in Corona-Zeiten geradezu Hochkonjunktur.
Ja, so ist es. Ja, das Thema beschäftigt mich schon lange. Ich habe auch meine Magisterarbeit, meine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Und seither lässt mich dieses Thema nicht mehr los, da es ja auch ständig aktualisiert wird durch alle möglichen Ereignisse, NSA-Affäre und was es da alles gab. Und jetzt im Moment ist das Thema natürlich sehr, sehr en vogue. Also man hört diesen Begriff Verschwörungstheorie ja eigentlich jeden Tag irgendwo im Radio, im Fernsehen, weil eben diese Corona-Krise die Menschen sehr stark verunsichert. Viele Dinge sind nicht völlig klar. Wir haben es mit massiven Einschränkungen zu tun gehabt. Und vor diesem Hintergrund spekulieren eben viele Leute darüber, was sind die wahren Hintergründe dieser ganzen Krise.
Aber ich meine, es ist ja wirklich ein Thema, wo noch niemand wirklich genau weiß, was Sache ist bei Corona. Aber nun sollen alle dafür verantwortlich sein, vom CIA über Bill Gates bis zu Konzernen, die die kleinen Läden platt machen wollen. Müssten sie da nicht eigentlich eher gegenhalten?
Naja, also man muss da, das war eigentlich immer mein Ansatz bei der Beschäftigung mit diesem Thema Verschwörungstheorien, differenzieren. Es gibt da natürlich unglaublich viel Unsinn, auch jetzt aktuell zu dem in Bezug auf die Corona-Krise. Aber es gibt eben auch immer mal wieder Verschwörungstheorien, die nicht völliger Unsinn sind. Und man sollte aufpassen, dass man berechtigte Kritik oder berechtigte Überlegungen nicht in einen Topf wirft mit totalem Unsinn.
Und Beispiel?
Naja, wenn Sie beispielsweise denken an den berühmten Watergate-Skandal oder auch an die Frage, was gibt es denn gegebenenfalls über das, was öffentlich bekannt ist, an Verflechtung, an Verbindungen zwischen Verfassungsschutzbehörden und rechtsextremistischen Gruppierungen, namentlich dem NSU. Mhm. Und Menschen, die sich Gedanken darüber machen, oder nehmen Sie auch die Ermordung von John F. Kennedy, die immer noch nicht zu 100% geklärt ist. Und Menschen, die sich über solche Dinge Gedanken machen, haben natürlich wenig zu tun mit Menschen, die davon ausgehen, dass die Erde eigentlich eine Scheibe ist. Ne? Also das heißt, es gibt da völlig unterschiedliche Erscheinungsformen. Und man sollte das auch entsprechend differenziert betrachten, das Thema.
Von verrückt bis skeptisch.
Richtig.
Sie haben mal, ich frage da nochmal nach, weil Sie mal geschrieben haben, einen Versuch einer soziologischen Ehrenrettung des konspirologischen Gegenwartsdenkens.
Ja.
Das ist Soziologendeutsch, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber warum muss man für konspiratives Denken, also für eine Verschwörungstheorie, Ehrenrettung leisten?
Ja, also meine Kollegen und ich, was Sie jetzt gerade zitiert haben, das ist der Klappentext von einem Sammelband, den wir zu dem Thema veröffentlicht haben.
Das habe ich abgelesen.
Wir haben uns eben bei der Beschäftigung mit diesem Thema, ist uns aufgefallen, dass sowohl in der medialen Berichterstattung als auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema man sich sehr stark fokussiert auf die problematischen Erscheinungen. Ausdrucksform von Verschwörungstheorien. Und die gibt es. Daran kann es ja keinen Zweifel geben. Aber es gibt eben, wie ich es gerade auch schon angedeutet habe, eben auch Erscheinungsformen, die nicht ohne weiteres zu problematisieren oder von der Hand zu weisen oder als Irrationalismus zu bezeichnen sind. Und die gehören aber eben auch zu dem Phänomen. Und im besten Falle, nehmen Sie jetzt beispielsweise eben den Watergate-Skandal, können Verschwörungstheorien eben auch zur Aufdeckung realer Verschwörungen beitragen.
Könnte sein, dass Sie für all das künftig weniger Zeit haben, denn Sie sind als FDP-Vorsitzender des Ortsvereins Trossingen Bundestagskandidat Ihrer Partei im nächsten Jahr. Wie stehen die Chancen?
Ja, das ist richtig. Also ich bin jetzt nominiert. Ich bin jetzt Bundestagskandidat für den Wahlkreis.
Und die Chancen?
Die Chancen sind sehr schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Also es sind ja Bundestagswahlen, sind Listenwahlen. Und da einen aussichtsreichen Listenplatz zu bekommen, auf den vorderen Plätzen sind natürlich die amtierenden Bundestagskandidaten, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das gehört ja auch dazu, dass man das ehrlich und offen kommuniziert, dass die Chancen dann nicht allzu groß sind. Ich habe aber trotzdem mich bereit erklärt, das zu machen. Auch einfach, weil ich neugierig bin auf diese Erfahrung, sehr gespannt bin, wie das ist, so einen Wahlkampf zu führen, und bin da guter Dinge und werde mein Bestes geben, auch ein gutes Ergebnis im Wahlkreis zu holen.
Ich habe mich gewundert, es gab mal eine parlamentarische Anfrage, was zu tun sei, wenn Außerirdische uns besuchen können, salopp formuliert. Die kam 2018 von einem Grünen. Ja. Hätten Sie sich mit dem nicht viel logischer politisch verbrüdern können?
ja, das ist richtig. Also das finde ich auch sehr interessant. Wir haben übrigens auch mal Kontakt aufgenommen zu diesem Kollegen. Aber wissen Sie, ich versuche diese beiden Bereiche, Wissenschaft und politisches Engagement auf der anderen Seite, versuche ich doch so ein bisschen zu trennen. Denn es sind ja einfach Dinge, die sehr unterschiedlich sind, die nach unterschiedlichen Logiken funktionieren. Und dass eben jetzt ein Grüner sich für dieses Thema interessiert, bewegt mich jetzt nicht dazu, dann tatsächlich noch die Partei zu wechseln. Ich finde es aber trotzdem sehr lobenswert.
Hat Ihnen die Beschäftigung mit außerirdischen Problemen eigentlich schon mal Probleme bei Ihrer politischen Arbeit eingebracht, bei der Arbeit in der FDP?
Nein, überhaupt nicht. Also bisher nicht. Ganz im Gegenteil. Kolleginnen und Kollegen innerhalb der FDP, die wissen, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige, finden das sehr interessant. Natürlich gibt es dann schon immer mal wieder kritische Nachfragen oder jemand rümpft die Nase. Aber das ist jetzt das hängt ja jetzt nicht mit einer Parteipräferenz zusammen. Das erlebe ich innerhalb der FDP, aber auch außerhalb der FDP.
Partei ist ja auch klein. Vielleicht kann sie Rückendeckung von außen womöglich auch gebrauchen.
Ja.
Herr Anton, bei aller Furcht, so ganz tief drinnen, gibt es da doch bei Ihnen die Sehnsucht nach der Begegnung mit einem Außerirdischen, vielleicht nur einem ganz, ganz kleinen?
Ja, also was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir einen Beweis dafür finden, dass es außerirdisches Leben gibt. Bei der Begegnung mit außerirdischer Intelligenz bin ich zwiegespalten. Das wäre natürlich eine wissenschaftliche Sensation sondergleichen, aber da, wie gesagt, das auch negative Auswirkungen für uns haben könnte, bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob ich mir das wünschen soll.
In jedem Fall wünsche ich Ihnen dann für den Fall der Fälle, dass es ein ganz freundlich gesinntes Exemplar wäre. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch mit Ihnen. Andreas Anton war das, Soziologe. Sein Buch Sie sind da geht in einem Gedankenexperiment davon aus, dass wir den Außerirdischen begegnen werden und wie wir uns wappnen können. Alles Gute.
Danke.